herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Und heute mit dem Impuls der Woche. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Aus gegebenem Anlass möchte ich dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wieder mal einen Einblick in die Praxis gewähren. Ein Thema, das mir in meinem Kontext immer wieder begegnet, ist das Thema Anforderungsmanagement. Klassischer Alltag in Organisationen. Ich habe bisher keine Organisation kennengelernt, in der es nicht in irgendeiner Art und Weise ein Anforderungsmanagement gegeben hat. Startups einfach mal außen vor gelassen. Eine Abteilung oder irgendein Bereich stellt eine Anforderung, die irgendein Bereich oder irgendeine andere Abteilung umsetzen muss. Das ist gelebte Praxis in vielen Organisationen und da ist auch erstmal gar nichts Schlechtes dabei. Ich war allerdings mit meiner eigenen Praxis und den Vorgehensweisen, die ich so in den Kundenorganisationen beobachten konnte, meist ziemlich unzufrieden. Ich konnte es ehrlicherweise nicht konkret benennen, außer der beobachtbaren Tatsachen, dass meistens sehr häufig sehr unzufrieden über das Anforderungsmanagement gesprochen wurde. Warum? Anforderungen ändern sich spät, sind zu Beginn gar nicht wirklich klar, man muss aber wegen Zeitdruck trotzdem schon mal anfangen. Auf der einen Seite fehlt technisches Verständnis von den Anforderern, auf der anderen Seite fehlt fachliches Verständnis von denjenigen, die es umsetzen. Ihr findet sicherlich tausend weitere Argumente, wie das bei euch in der Organisation läuft. Mein Bauchgefühl sagte mir jedenfalls, irgendwas stimmt hier nicht. Mein Umgang damit war jedenfalls nicht stimmig. Im agilen Anforderungsmanagement nennt man das Ganze ja dann Refinement. Aber auch damit war ich ehrlicherweise recht unzufrieden. Nur darüber zu reden und die Leute an den Tisch zu holen, hat dann meistens auch nicht zu den gewünschten Veränderungen geführt. Aus jahrelanger Praxis und viel Frust ist nun aber endlich ein Stadium erreicht, in dem ich guten Gewissens meinen aktuellen Stand des Irrtums teilen kann und auch teilen möchte. Ich möchte dir heute vorstellen, wie ich aktuell Anforderungsmanagement begleite, wie ich es aktuell verstehe und vor allen Dingen, das ist glaube ich der eigentliche Mehrwert der heutigen Folge, warum dieser Prozess jetzt gerade so aussieht, wie er aussieht. Das passende PDF, also die Vorlage, die ich in Miro gebaut habe, die du gerne für dich nutzen und anpassen kannst, die kannst du gerne auf der Webseite von uns herunterladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn du die Vorlage nutzt und auch für gut empfindest, dann freue ich mich über eine sehr gute Bewertung bei Spotify. Ich finde, das wäre ein fairer Deal. Du kannst jetzt auf jeden Fall mal die Vorlage aufmachen. Ich glaube, das macht es einfacher, um jetzt den Rest mitzubekommen und einfach auch dabei zu sein. Ist aber nicht zwingend notwendig. Ich probiere alles so gut wie möglich zu beschreiben. Also, legen wir los. Schritt 1, Start. Hier geht es erstmal darum, dass der Anforderer oder die Anforderin die Themen, die es umzusetzen gilt, erstmal vorstellt. Wenn das schon klar ist, dann ging es jetzt erstmal darum, dass man sich im Team nochmal zusammensetzt und sich überlegt, haben wir denn jetzt verstanden, worum es eigentlich geht? Hier hat sich ein ganz einfacher Trick bewährt, nämlich einfach als Moderator dann in die Runde geben, wer beschreibt nochmal in eigenen Worten, was er jetzt verstanden hat. Das heißt, die Seite, die dafür verantwortlich ist, die Anforderung umzusetzen, soll nochmal in eigenen Worten beschreiben, was sie verstanden haben und was zu tun ist. Ganz ehrlich, alleine dieser erste Schritt sorgt schon teilweise für wirklich gute Diskussionen. Weil man nimmt immer implizit an, dass man verstanden hat, worum es geht. Und natürlich, wir haben alle unsere eigene Weltvorstellung und es ist sehr schwer, ein gemeinsames Verständnis zu haben. Aber es ist wichtig, das nochmal in den eigenen Worten wiederholen zu können. Und dann wird man teilweise auch einfach korrigiert und deswegen kommen da gute Diskussionen zustande. Das Prinzip, das jetzt hierbei generell eigentlich über diesen ganzen Prozess schwebt, womit ich aber anfange, ist das Prinzip Start Where You Are. Ein ganz klassisches Prinzip in der Arbeit mit Komplexität. Ne? Wir definieren keine idealisierten Ziele, sondern wir wollen da beginnen, wo wir tatsächlich gerade sind. Ne? Wir müssen erstmal herausfinden, was ist der aktuelle Stand, wo stehen wir, welche Möglichkeiten, welche Optionen gibt es in der Gegenwart und was ist dann der nächste sinnvolle Schritt. Ist das erfolgt, folgt im zweiten Schritt der Rahmen, die Rahmensetzung. Hier habe ich mich bei den Leitprozessen in der Innen- und Außenorientierung inspirieren lassen. Hier geht es darum, was ist eigentlich der Bedarf des Kunden, also die Außenorientierung, versus was sind die internen Prozesse, die wir benötigen und anpassen müssen, um das eigentlich umsetzen zu können. Eine Organisation muss immer zwischen Innen- und Außenorientierung balancieren oder regulieren. In dem Sinne, dass eine Anforderung von außen aus der Umwelt an die Organisation herangetragen wird und die wird ja dann intern durch interne Prozesse übersetzt. Hiermit möchte ich jetzt dann den Anforderer oder in den ganzen Beteiligten auf die Metaebene nochmal heben und sagen, hey, ist in dem Übersetzungsprozess von dem, was eigentlich außen als Reiz in der Umwelt auf die Organisation getroffen ist, schon ein Übersetzungsfehler passiert? Warum kommen wir überhaupt jetzt auf diese Anforderung? Reales Beispiel. Dort habe ich genau diesen Prozess, diese Struktur genutzt und im Rahmen dieser Klärung, im Rahmen dieses Prozesses sind dann ganz wesentliche Erkenntnisse aufgekommen, die dazu geführt haben, dass man jetzt eben die Anforderungen nochmal ganz neu gestalten muss. Folgendes Beispiel. Ich kann jetzt keine konkreten Namen nennen und auch nicht genau, worum es geht, aber letztendlich war die Idee, dass ein Produkt, eine Art und Weise, wie das Produkt gebaut wurde, komplett umgebaut werden sollte, weil nämlich die Sachbearbeiter, Operations, nicht so aufgestellt waren, wie es das Produkt eigentlich für das Produkt eigentlich nötig gewesen wäre. Also das Produkt wird angepasst, weil man intern sich schlecht oder unpassend organisiert hat. Im besten Fall merkt der Kunde gar nichts. Im schlimmsten Fall hat er sogar Nachteile dadurch. Und das wurde alleine nur durch diese Diskussion sichtbar. Ja, als ich dieses Template hier genutzt habe und wir zusammen durch diesen Prozess durchgegangen sind, kam dann eben die Erkenntnis hoch, sag mal, also unser Kunde hat da eigentlich überhaupt nichts von, oder? Kann das sein? Wir beschäftigen uns hier gerade nur mit uns selber. Und eigentlich ist es ein Organisationsproblem und kein fachliches Problem in unserem Produkt. Operations ist nicht so aufgestellt, wie wir es für unser Produkt bräuchten. Und jetzt sollen wir das ganze Produkt umbauen. Moment mal. So, weil es hier auch wirklich um einen großen Umbau ging und das sehr, sehr viel kosten würde, geht man jetzt nochmal in die zweite Runde und klärt, ob das wirklich eine Entscheidung ist, die man fällen möchte. Möchte man die Konsequenzen tragen? Was mich wunderbar zum dritten Schritt bringt, nämlich Vor- und Nachteile. Schaut man nämlich systemtheoretisch informiert auf Organisationen, und das weißt du jetzt schon bereits, weicht ja eher die Vorstellung von die eine Wahrheit, ne, das Gute, das Richtige, das Beste, eher einer funktionalen Sichtweise und dass man eher mit der Unsicherheit umgeht, dass man weiß, dass jedes Problem auch wieder oder jede Lösung zu neuen Problemen führt. Sprichwort, jede Problemlösung führt zu Lösungsproblemen. Deswegen ist hier der Leitprozess, von dem ich mich habe inspirieren lassen, risikonehmend und gefahrentragend. Wer sind die Verlierer dieser Lösung? Wer sind die Gewinner? Was sind die Vorteile dieser Lösung? Was sind die Nachteile dieser Lösung? Jede Lösung, ganz egal, was man umsetzt, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Was waren denn damals eigentlich die Probleme, die man geglaubt hat, durch die aktuelle Lösung gelöst zu haben? Und wenn wir jetzt das ändern, tauchen dann die alten Probleme wieder auf. Das sind alles Diskussionen, die man dann in diesem Schritt gemeinsam klären kann. Der vierte Schritt ist dann recht einfach. Hier geht es einfach nur um Aufgaben runterzuschreiben. Hier geht es um die Operationalisierung. Man könnte sagen, ein Abgleichen der Landkarte. Ja? Hier soll das Team also in einer kurzen Zeit einfach mal brainstormen. Angenommen, ja, all diese Prämissen, die wir jetzt schon besprochen haben, sind jetzt erstmal klar. Wir wissen, wer der Kunde ist. Wir wissen, ob oder wie Übersetzungsfehler passiert sind, was Vorteile sind, was Nachteile sind, wer Gewinner, wer Verlierer sind. Jetzt haben wir die Anforderungen klar. Was müssen wir denn jetzt dann konkret tun, um diese Anforderungen umzusetzen? Fünfter Schritt und ein sehr wichtiger Schritt, die gerade gebrainstormten Aufgaben in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Hier ist einfach nur die Idee, dass wir ja in einer, wir als Menschen in einer zweiwertigen Logik von Raum und Zeit gefangen sind. Was kann parallel von unterschiedlichen Personen gemacht werden und was wird sequenziell hintereinander gemacht? Wir können nun mal nichts dafür, dass wir am selben Ort Sachen nur hintereinander ausführen können. Oder wenn wir zur gleichen Zeit Sachen machen möchten, dass die Aufgaben parallelisiert werden müssen, aber dann durch andere Personen. Das wird also hierdurch klar gemacht, dass man sich nochmal in der Diskussion, im Diskurs klar macht, wie hängen die jetzt die einzelnen Aufgaben eigentlich miteinander zusammen, wann muss was in welcher Reihenfolge gemacht werden. Als Moderator gebe ich dann immer noch die Anweisung mit, na, Vorsicht, Prinzip, bei Uneinigkeit, wenn man sich also in der Gruppe nicht einig ist, wie jetzt wie, wo was gemacht werden soll, dann soll die Aufgabe weiter aufgeteilt werden, solange bis Einigkeit herrscht. Das gilt eigentlich auch für den gesamten Prozess. Da steckt die Idee der Dekomposition dahinter. Auch eine ganz typische Idee in der Arbeit mit Komplexität. Man bricht die Aufgaben so lange runter, bis eine Einigkeit entsteht. Als Moderator bringe ich dann an dieser Stelle auch noch weitere Fragen mit ein. Die habe ich nicht explizit in diesen Prozess mit eingebaut, aber ich denke sie implizit mit. nämlich den Leitprozess ausschließen beteiligen und den Leitprozess situationsgerecht regelgerecht. Wenn hier also die Aufgaben in eine Abhängigkeitsreihenfolge gebracht werden, kann ich immer noch fragen, wer muss da beteiligt werden? Müssen wir das jetzt so machen oder können wir auch absichtlich vielleicht einen kleineren Teil nur machen und dadurch andere Komponenten oder andere Abteilungen ausschließen? Können wir hier situationsgerecht Anpassungen machen oder müssen wir uns hier regelgerecht an Vorgaben halten? Ja, das sind alles Sachen, die man einfach nur mal reingeben kann und gucken kann, ob es da Potenziale gibt, die in der Gruppe gehoben werden können und die die Diskussion anreichern. Sechster Schritt, Prämortem. Bekannter ist in der Regel das Postmortem, dass man nach einem großen Projekt sich hinstellt und sagt, gut, was ist denn alles schiefgegangen? In anderen Kontexten wird es auch Retro genannt. Hier probiere ich jetzt die Fehler vorwegzudenken. Das theoretische Konstrukt, was dahinter liegt, ist, dass in komplexen Systemen, das Einzige, was wir über komplexe Systeme mit Sicherheit sagen können, ist, dass bei Interventionen unerwartete Konsequenzen entstehen. Oder einfacher formuliert, in komplexen Systemen sind unerwartete Konsequenzen immer zu erwarten. Deswegen bitte ich jetzt hier das Team, die Gruppe, wen auch immer, dagegen zu treten, den Advokaten des Teufels zu spielen, den Kritiker rauszuholen, sich zu überlegen, was alles schieflaufen kann, welche Randfälle man bedenken sollte. All diese Punkte, und das macht in der Regel auch vielen Leuten Spaß. Wann kann man denn schon mal absichtlich irgendwo dagegen treten und etwas kaputt machen? Der siebte Schritt schließt daran an und ist vielleicht nicht in jedem Kontext sinnvoll. Hier geht es vor allen Dingen um die Testbarkeit. Da aber die meisten Unternehmen heute auch IT-Unternehmen sind und es meistens irgendetwas mit IT zu tun hat, habe ich es trotzdem drin und ich traue dir zu, dass du es auf deinen Kontext adäquat anpasst. Die Idee dahinter ist der Shift-Left-Ansatz. Das heißt, dass man möglichst früh testet, um Risikominimierung zu haben und sicherzustellen, dass Qualität im Prozess entsteht und nachher nur noch sichergestellt wird. Qualität wird nicht später im Testing erzeugt, sondern in der Entwicklung und wird später nur überprüft. Der weitere schöne Vorteil ist, wenn man jetzt schon über Testbarkeit nachdenkt und vielleicht sogar Testfälle definiert, dass man vorher sich mit dem Testing Abnahmekriterien festlegen kann, gegen die dann entwickelt werden können. Und der letzte Schritt, der achte Schritt, ist dann, ich habe ihn einfach mal Sortierung genannt, ich habe noch keinen besseren Begriff gefunden. Hier greift die aus der Theorie die Bounded Applicability, ja? Also dass man nur, dass jede Methode in einem gewissen Kontext seine Berechtigung hat. Ich nehme dann alle Aufgaben, all das, was bisher schon erarbeitet wurde von der Gruppe und bitte dann die Gruppe, diese Aufgaben nach, es ist ein unscharfer Begriff, ne? Aber nach sozusagen der Art der Unsicherheit zu sortieren, beziehungsweise dem Maß der Unsicherheit. Sehr, sehr hohe Unsicherheit heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwas Unvorhergesehenes passiert und uns auf die Füße fällt, ist quasi 100%. Und dann gibt es eben kleinere Abstufungen, die ich damit eingebaut habe, nämlich moderate Unsicherheit, also Unvorhergesehenes kann passieren, wir rechnen zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht damit. Geringe Unsicherheit, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, ist sehr gering und wir wären überrascht, wenn es passiert. Und keine Unsicherheit heißt, hier ist eigentlich total klar, was zu tun ist. Wenn hier Fehler auftreten, dann sollten wir nochmal grundsätzlich uns überlegen, was hier schiefgelaufen ist, weil hier sind keine Fehler zu erwarten und wir tolerieren hier auch keine Fehler. So, that's it. Das ist der Prozess und der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin hat vielleicht erkannt, dass diese Einstufungen sehr, sehr verwandt sind mit dem, was ich im Kinevin Refinement schon beschrieben habe. Den Link zur Folge packe ich ja auch in die Shownotes. Und das stimmt, das ist total richtig. Hier habe ich mich von dem Kinevin Framework inspirieren lassen. Ich habe es hier nur probiert, möglichst einfach darzustellen, denn das Kinevin Refinement an sich ist ja auch eine eigene Methodik, hat auch seine ganz eigenen Charme. Nur hier geht es eben mehr noch um die beschriebenen Vor- und Nachteile, Kunde und so weiter herauszufinden. Das Kinevin Refinement kann man eben in anderen Kontexten dann, wenn man noch weiter genauer reinschauen will, hier noch für sich nutzen. Jedenfalls hat dieser Prozess bisher sehr, sehr schöne Ergebnisse produziert und mit diesem Ergebnis gehe ich dann oder ich schicke das Team damit dann zu den Stakeholdern. Liebe Stakeholder, seht ihr das auch so? Folgendes verstehen wir unter den Anforderungen. Ja, diese Probleme werden auf uns zukommen. Diese Probleme wollen wir damit lösen. Diese Annahmen haben wir getroffen. Nun wollen wir A, B und C tun. Seht ihr das auch so? Seid ihr d'accord damit? Dadurch, dass man es auch visualisiert hat und eben dann auf so einem Template schön darstellen kann, hat man auch eine visuelle Repräsentation der Gedanken und kann damit viel besser Leute einbinden in die Diskussion und es ist viel besser nachvollziehbar, als wenn man einfach nur diskutiert und es dann in irgendeinem Jira-Ticket dokumentiert. So, das war jetzt aber ein langer Impuls. Ich hoffe, es hat dir einen Mehrwert gebracht. Schreib mir gerne, wenn du die Vorlage genutzt hast und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit, ganz viel Freude und bis dahin, dein David.